Und ich begrüße Sie herzlich. Es tut mir leid, dass wir nicht für Sie alle Sitzplätze haben. Aber wo sollten so viele Stühle herkommen, nicht wahr? Jetzt hoffe ich nur, dass keiner müde wird. Ich verspreche Ihnen, dass Punkt 9 Schluss ist. Nicht, dass er bloß die eine Stunde steht. Es ist gut, dass wir hier noch aufgemacht haben. Es zieht jetzt nicht. Und was will sie, dass ich nur frische Luft und was man kann, dankbar genug sein. Und jetzt schlagen wir auf in den Liederblättern, Lied 14. Liebe Freunde, geben Sie noch Liederblätter nach den Rändern raus. Und ich war immer drei aus einem Liederblattsinger. Immer drei mit einem Liederblattsinger. Und geben es nachher durch und handeln Sie richtig miteinander, seien Sie lieb und nett zueinander. So, ja. Ich habe so besonders gern das Psalmwort. Der Herr hat ein Reich angefangen, so weit die Welt ist. Und dann kommt es. Und zugerichtet, dass es bleiben soll. Jetzt wollen wir beten. Herr Jesus, vor dir gibt es keine eindrücklichen Massenversammlungen, sondern bloß eine Schar von Menschen, die sehr erlösungsbedürftig sind. Und nun kennst du jeden Einzelnen von uns. Ach, du kennst die Ehen, die in Not sind, die jungen Leute, die in der Sünde gefangen sind, die schuldbeladenen Gewissen, die Verzweifelten und die Leichtseligen und Verstockten unter uns. Herr Jesus, es ist keiner hier, für den du nicht gestorben bist. Offenbare doch allen Herzen und Gewissen jetzt deine Liebe und deine Errettung. Und gib uns auch einen offenen Blick für deine herrliche Zukunft. Amen. Man kann von der Zukunft des Herrn Jesus nicht reden, meine Freunde, wenn man nicht zuvor unter seinem Kreuz gestanden hat, ganz persönlich. Und das wollen wir jetzt noch tun, indem wir das Lied 11 singen. Aber da wollen wir uns im Geist unter das Kreuz Jesu stellen. Mit den drei Versen darf ich wiederkommen mit der alten Schuld.
Thank you.
Es war im Jahre 1943. Da war der Krieg, das wissen die Eltern an uns, unter uns noch, an ein Stadium gekommen, wo es nur noch Wahnsinn war. Und ich lebte mit meiner Familie in Essen, wo wir alle paar Wochen einen fürchterlichen Fliegerangriff hatten. Was waren das für grauenvolle Stunden auf dem so windigen Keller, wo man des Todes Rachen saß mit seinen Kindern. Und ich habe damals einfach namenlos gelitten unter dem Wahnsinn der Menschen. Meine Freunde, dass wir so ausgeliefert sind, den Menschen, nicht? Es ist ja eigentlich immer so. Und manchmal den Eindruck, ein paar Verrückte miteinander spielen, da bonk, und das arme Volk muss einen Puckel hinhalten, nicht? Und ich dachte, soll das alles sein, dass wir so den Menschen ausgeliefert sind? Ich ertrug es nicht. Und damals fing ich an, ernsthaft für mich in der Bibel zu forschen und zu fragen, hat denn der Herr Jesus, mein Herr, in diesem Unsinn, in diesem Durcheinander, in diesem Wahnsinn kein Wort? Wie geht es denn mit seinem Reich weiter? Und dann ging mir da auf die großen Linien, die die Bibel von der Zukunft zeigt. Und ich kann Ihnen sagen, dass mir in diesem Durcheinander dieser letzten Kriegsjahre, wo ich selber dann nicht nur von Amerikanern, amerikanischen Bomben bedroht war, sondern eben auch von dieser geheimen Staatspolizei, nicht? Ein verdauendes Todesrachen saß. Ich kann gar nicht sagen, wie dieser Blick in die Zukunft, den die Bibel zeigte, mich getröstet hat und mir Licht gegeben hat. Dass ich mir vorgenommen habe, wenn ich so eine Vortragswoche habe, dann werde ich einen Vortrag dafür ansetzen, das weiterzugeben. Und das will ich tun. Sehen Sie, die Bibel sagt, dass, ohne dass wir es merken, die Weltgeschichte allmählich hineinrutscht in eine sogenannte letzte Zeit. Der Ausdruck steht nicht in der Bibel, aber den will ich jetzt mal anwenden. Letzte Zeit, die sich dadurch auszeichnet, dass die Hilflosigkeit der Menschen immer mehr offenbar wird. Der Bankrott der menschlichen Größe. Der Herr Jesus selber hat ein paar Kennzeichen dieser letzten Zeit genannt. Das erste Kennzeichen ist eine völlige politische Ratlosigkeit. Der Herr Jesus sagt das mit einem Satz: Ein Volk wird sich empören gegen das andere und ein Königreich gegen das andere. Das heißt, die Wogen der Weltpolitik schlagen über den Köpfen zusammen. Und ich habe den Eindruck, diese Zeit hat begonnen. Ich kann das nicht beweisen. Aber es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viel hochbezahlte Politiker, so viel langwierige Konferenzen abgehalten worden haben, bei denen so grauenvoll wenig rausgekommen ist wie heute. Fühlen Sie nicht, wenn man der Zeitung liest, die Ratlosigkeit der Menschen? Ich glaube, die Welt hat noch nie so nach Frieden geschrien wie heute. Wer will denn eigentlich Krieg? Und wir schlindern darauf zu. Und das zweite Kennzeichen, das der Herr Jesus von dieser letzten Zeit nennt, ist die wirtschaftliche Ratlosigkeit. Er sagt, es wird Hungersnot und teure Zeit sein. Ich glaube, ich habe den Eindruck, diese Zeit hat begonnen. Es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo es so viel bedeutende Volkswirtschaftler gegeben hat wie heute. Und mehr als die Hälfte der Menschheit hungert. Es wächst genug. Aber wir kriegen es nicht hin, die Menschen satt zu machen. Wir machen Statistiken, wir haben Bombenkerl von Volkswirtschaft, aber die Menschheit hungert. Wir kriegen es nicht hin, verstehen Sie? Die Ratlosigkeit. Und das dritte Kennzeichen, das der Herr Jesus von dieser letzten Zeit nennt, ist die religiöse Ratlosigkeit. Man wird sagen, siehe, hier ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus. Ha, da kommt noch nicht bei einer Glaubenskonferenz eine Frau auf mich zu und wühlt in ihrem Handtäschchen und sagt, Herr Pfarrer, kennen Sie Brüder? Hier habe ich ihn, na sagt, danke, danke, Sie wollten Blättchen rausziehen. Da sagt sie, aber, Sie kennen doch Röckle. Und schon zieht sie Blättchen raus von Röckle. Ich habe bloß gewartet, dass er sagt, kennen Sie Busch und Traktat von mir rausziehen. Nicht wahr? Und da hat sie noch ein drittes, sie weiß nicht mehr, von wem das war. Und da habe ich gesagt, liebe Frau, lassen Sie mal Ihre aufgeregten Blättchen da in Täschle drin. Ich habe auch eine Frage. Kennen Sie den Herrn Jesus? Da war sie beleidigt und ging weg. Nicht wahr? Verstehen Sie, da habe ich gedacht, guck, so wird das. Da, dort. Ich sehe den jungen Mann noch vor mir, der mal sagt, was soll ich denn glauben? Da gibt es Lutheraner und Reformierte, Unierte, orthodoxe Katholiken. Da gibt es Methodisten, Baptisten, Neuapostolische, Altapostolische, Zeugen Jehovas und was weiß ich, Großmutterverein. Was soll ich denn noch glauben? Da habe ich zu ihm gesagt, junger Mann, nur getrost, es kommt noch schlimmer. Und wenn Sie es nicht lernen, selber der Bibel nach dem Wort der Wahrheit zu forschen, dann wird der Teufel Sie doch ganz anders umtreiben, als es heute in Württemberg schon mal ist. Religiöse Ratlosigkeit, dass man überall hinrennt, bloß den Herrn Jesus nicht findet, der uns Frieden geben kann. Ich könnte noch andere Kennzeichen über die Entwicklung des Judentums, aber ich möchte ja nur die großen Linien zeigen. Wie lange diese letzte Zeit dauert, das habe ich in der Bibel nirgends gefunden. Das kann 100 oder 1000 Jahre sein, ich weiß es nicht. Verstehen Sie? Wo die Ratlosigkeit der Menschen bis zur Verzweiflung geführt wird. Nicht? Und dann, was die Bibel übers Ende sagt, ist so folgerichtig. Und dann, wenn die Ratlosigkeit, die religiöse, wirtschaftliche, politische auf den Höhepunkt kommt, dann erhebt sich aus der Völkerwelt der eine große, letzte Retter der Welt, den wir den Antichristen, den Gegenchristus nennen. Das ist so folgerichtig. Wissen Sie, dass die Menschen nach all ihrer Ratlosigkeit ihre Hoffnung nochmal auf einen Mann setzen. Letzter Versuch der Rettung der Welt mit wirtschaftlichen und politischen Mitteln. Diese Zeit des Antichristen, des Gegenchristus, dieses Weltdiktators, möchte ich nennen die eigentliche Endzeit. Nicht? Die wird nicht allzu lange dauern, aber sie wird schrecklich sein. Und ich muss einen Augenblick dabei stehen bleiben. Die Bibel spricht in Offenbarung 13 in geheimnisvoller, gleichsam in Geheimschrift von diesem Antichristen. Sie sagt, da steigt aus dem Meer ein Tier auf, mit vielen Köpfen und Diademen und einem Löwenmaul. Was soll das heißen? Das Meer ist in der Bibel, biblischen Bildersprache immer ein Bild für das Völkermeer. Wie das Meer nie ruhig ist, so ist das Völkermeer nie ruhig. Und der kommt aus dem Völkermeer. Darf ich mal, Bibelfreunde, darauf hinweisen, dass all die großen Erlöser der letzten 100 Jahre immer so von unten kamen. Napoleon, der kleine Sergeant der Revolution, Hitler, der Gefreite des Weltkriegs, Stalin, der Schuhmachersohn aus Kusinien, sie kommen alles aus der Tiefe des Völkermeers aufgetaucht. Unser Mann, sagt das Volk, nicht wahr? Was sehen Sie? Das sind alles so Manöver schon auf diese letzte Zeit hin. Und dass er viele Häupter hat, heißt, dass dieser Mann, dieser letzte Weltherrscher, ein kluger Mann ist, Köpfchen. Nicht, nein, nicht Köpfchen, sondern Kopf. Nicht, wirklich Kopf. Nicht so dämlich wie die ersten Versuche, die gewesen sind. Er wird viele Kronen tragen und ein Löwenmaul, das heißt, er wird mit einer ungeheuerlichen Propaganda die Welt erfüllen. Es hat mich so gepackt, wie das Radio aufkam. Da sagt ein alter Bruder von Würdinger, der Schotter Al, so, ich glaube, jetzt kommt der Antichrist bald. Ich habe immer gedacht, der muss doch von einer Stelle zur ganzen Welt sprechen können. Jetzt hat er das Mittel. Und nur noch Fernsehen, nicht wahr?
Verdient nicht.
Wir gehen darauf zu, dass man mit so etwas die ganze Welt beeinflussen kann. Es ist sehr reizvoll, bei diesen Antichristen stehen zu bleiben. Ich will der Versuchung widerstehen, nicht wahr? Weil mich Jesus mehr interessiert als der Antichrist. Dieser Antichrist wird in seinem Reiche alles dulden, nur eins nicht. Dass man sagt, also, du spielst dich als Erlöser auf. Wir glauben nicht mehr an Erlösung durch Politik und Wirtschaft. Wir haben einen Erlöser, der nicht aus dem Meer aufsteigt, sondern von der Welt Gottes kam und der Jesus heißt. Und diese Leute wird er hassen. Und hier kommt noch einmal die letzte große Christenverfolgung. Meine Freunde, wir gehen noch mal einer wirklichen Christenverfolgung entgegen. Und zwar ist es so unheimlich aktuell, was der Offenbarung über diese Christenverfolgung sagt. Sehen Sie, früher wurden Christen den wilden Tieren vorgeworfen. Oder sie wurden auf Scheiterhaufen verbrannt. Das war eine pompöse Angelegenheit. Der Antichrist macht es ganz anders. Da steht in der Bibel, jeder muss ein Abzeichen an Hand oder Stirne tragen. Und wer das Abzeichen des Tieres nicht hat, das Tier wird so genannt in der Bibel, wer das Abzeichen des Tieres nicht hat, der darf nicht kaufen noch verkaufen. Das sagt ein alter schwäbischer Ausleger Auberlen dazu, wir verstehen das gar nicht. Gott wird zu seiner Zeit weisen. Wir verstehen das. Das heißt, wer das Mahlzeichen dieses Weltenherrschers nicht hat, der kriegt keine Zuzugsgenehmigung, keine Brotkarte, keine Wohnungsgenehmigung, verstehen Sie? Keine Arbeitspass. Wir kennen den totalen Staat bereits und können uns das vorstellen, wie das aussehen wird. Wenn man völlig ausgeschlossen, man braucht gar keine Verfolgung, du bist einfach ausgeschlossen, kannst verhungern, kannst am freien Feld umkommen, da brauchst du keine Verfolgung, du kannst nirgendwo mehr ankommen. Das ist unheimlich, verstehen Sie, dass wir das heute verstehen, was wir vor 100 Jahren nicht verstanden. So sind wir mit den totalen Staaten so in diese Atmosphäre dieser Endzeit hineingeraten. Ich sage, ich weiß nicht, wann die kommt. Wann der Antichrist kommt, das kann in 1000 Jahren sein oder übermorgen, ich weiß das nicht. Verstehen Sie? Das ist gerade der Witz in der Offenbarung, in der ganzen Bibel, dass nie gesagt wird, du kannst es berechnen. Sondern es immer bloß heißt, seid nüchtern und wachet, lasst eure Lenden umgürtet sein. Passt auf, ihr Heiligen, nicht, schlaft doch nicht, seht doch die Zeichen der Zeit, nicht, das steht da. Ach, heilig soll man nicht sagen, Verzeihung, ich bin Ruhrgebietsknabe, da braucht man schon. Naja, aus dem Reichsbeamten, habt ihr egal. Verstehen Sie, dieser Antichrist, das ist etwas Unheimliches, dieses Zueilen auf dieses letzte schreckliche Weltregiment. Das ist, was mich immer gepackt hat, ist das, in der Bibel steht einerseits, dass die Menschen ihm zujauchzen. Er wird Wunder tun. Er beseitigt die wirtschaftliche Ratlosigkeit, indem er Brotkarten ausgibt. Er beseitigt die politische Ratlosigkeit, indem er der Weltenherrscher wird. Und er beseitigt die religiöse Ratlosigkeit, indem er sagt, alles betet mich an. Bitte. Und dann schreien die Leute begeistert, heil, heil, heil. Sie kennen das ja schon, wir haben ja schon geübt da drin, nicht wahr? Und dass zu gleicher Zeit in der Bibel steht, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und warten der Dinge, die kommen sollen. Da habe ich früher immer gedacht, kann das denn nebeneinander gehen? Blechmusik und Angst, Fahnen und Begeisterung und Furcht und Verschmachten, das habe ich früher nicht verstanden. Leute, die das Dritte Reich miterlebt haben, die werden mich verstehen, wenn ich sage,
Wir haben das erlebt. Begeisterung und Furcht nebeneinander. Ineinander. Verstehen Sie mich? Ich habe Ihnen das so mit den Blitzlichtern unserer Zeit gesagt, damit Sie merken, wie aktuell das ist. Wie unsere Zeit bereits die Spuren dieses Kommenden trägt. Und wenn es heute Leute gibt in Deutschland, die die Bibel für überlebt halten und sagen, oh, das liest man nicht mehr, dann sage ich, lieben Leute, ihr seid überholt, nicht? Es gibt nichts Aktuelleres als das Wort Gottes. Aber was immer neu ist, ist die Dummheit der Menschen, die es nicht begreift. Und wissen Sie, wenn der Antichrist auf der Höhe der Macht ist und die Welt voll Furcht und alles voll Polizei und der Antichrist jubiliert und alles muss mitschreien und die Christen sind ungefähr ausgerottet. Und dann kommt das Ereignis. Dann kommt Jesus Christus wieder in Herrlichkeit. Wiederkunft Jesu. Darauf wartet die Gemeinde Jesu Christi. Ich muss hier gleich sagen, mir hat neulich mal einer entgegnet, oh Pfarrer Busch, darauf warten die Christen seit 2000 Jahren, er ist nicht gekommen. Und da glaube ich nicht dran. Da habe ich gesagt, wir warten weiter. Ob Sie recht haben oder Gottes Wort, das muss die Zukunft ausweisen. Ich jedenfalls folge lieber dem Wort Gottes und vertraue mich dem an, als an Herrn Eierkopf, der sie mal ausgedacht hat. Verstehen Sie? Wenn die Bibel sagt, Jesus kommt wieder, glaube ich das. Und ich finde das so außerordentlich folgerichtig wieder. Sehen Sie? Jesus kommt wieder, um König auf dieser Erde zu werden. Alle Regierungsformen haben abgewirtschaftet. Diktaturen und Demokratien. Monarchien, erbliche und konstitutionelle und warme, alles abgewirtschaftet. Nun muss mein König her und zeigen, ob er regieren kann. Und ich sage ihm, Jesus kann regieren. Ich erinnere mich eines meiner schönsten Erlebnisse. Da hatten wir in Essen vor Jahren einen jungen, 30-jährigen, großen, gottlosen Agenten, der eines Tages berühmt wurde, weil er eine Evangelisation für Gottlose hielt, 3 Tage lang in einem großen Saal, der jetzt zerstört ist, im Nordparksaal. Er ist durch Bomben zerstört. War ein Saal mit so 1200 Plätzen. Da hat er eine gottlosen Evangelisation gehabt, der 30-jährige Bursche. Davon sprach man. Und denken Sie, und dann sitzt dieser Bursche eines Tages in meinem Studierzimmer und sagt, Pfarrer Busch, ich sehe noch, ein schwarzer Kerl. Oh, ein Bursche. Pfarrer Busch, ich will Frieden mit Gott. Ha, sag ich, Mann, Fritze Koch hieß er, den gibt's doch gar nicht. Da haben doch 3 Tage lang bewiesen, dass Gott gar nicht lebt. Da sagt er, gegen meine Vernunft hat Gott sich mir bewiesen. Und dann fing er an zu zittern und sagt, ich wage keinen Schritt mehr, Gott haut mir alles zusammen. Er steht in mich, ich kann nicht mehr. Ich ziehe die weiße Fahne auf, ich kapituliere. Und war also seit seinen Vorträgen einfach alles über ihn reingebrochen. Und das Schrecklichste war, er wollte eine vorbildliche Gottlosen-Ehe führen. Und dann sagt er, denken Sie, vorgestern ist mein einziges Kind, mein Mädchen, ganz plötzlich gestorben. Meine Frau und ich hingen dran. Und dann haben wir verstehen nicht warum, so gezankt an dem Sarg, dass wir uns geprügelt haben an dem offenen Sarg unseres Kindes. Und dann ist meine Frau sich scheiden lassen und sich Angst zu Ende. Gott ist gegen mich, ich kann nicht mehr weiter. Es war erschütternd, wie dieser starke Mann in der Angst zusammenbrach, was soll ich tun, dass ich gut mache meine Gottlosigkeit. Ich sagte, du kannst nichts gut machen. Du kannst deine Worte nicht zurückholen. Und bis er glaubte, Jesus hat auch die Sünde dieser 3 Vorträge am Kreuz weggetragen. Wie wir niederknieten und der einfach Er schüttet, danke, dafür gibt's Vergebung. Jesus nimmt die Sünde an. Er nimmt meine Sünde auf sich und gibt mir Frieden mit Gott. Es war erschütternd. Ich habe dann die Beerdigung von dem Kind gehalten, es war schauerlich. Da stand er, ganz allein, ein neuer Mann. Und da die Frau mit ihren Angehörigen, voll Hass. Und dazwischen das tote Kind. Welt ohne Gott, zerrissen, tot, grauenvoll. Ich kann das nicht lange erzählen, wie nach langer Zeit die Frau auch zum Glauben kam. Hat ein Jahr gedauert. Und dann sind sie wieder zusammengezogen. Da habe ich sie getraut, die waren noch gar nicht getraut. Und sehen Sie, wenn ich dann in die Wohnung kam, es war nicht einfach, es waren zwei starke Persönlichkeiten, aber es wurde eine feine Ehe. Gott schenkt ihnen Kinder. Er ist nachher im Krieg umgekommen. Oder zum Leben gegangen. Aber wissen Sie, wenn ich in die Wohnung kam, dann spürte ich, hier ist Jesus gegenwärtig. Die waren so überzeugt, wir können ohne ihn nicht tun. Das haben wir erlebt. Dass man jeden Tag sein ganzes Leben in die Hand des Erlösers legte. Und dann wurde es eine feine Sache. Und er hat mir oft gesagt, Busch, wir sagten du zueinander, Busch, Jesus kann regieren. Also unsere Ehe hätte kein Mensch regieren können, nicht wahr? Jesus kann regieren. Da habe ich gesagt, wenn Jesus diese Ehe so regiert, was wird das mal sein, wenn er wiederkommt als König und die Welt regieren wird? Das wird schön. Jesus kann regieren, nicht? Wer will, kann sich heute schon unter sein Regiment stellen. Darum rede ich hier. Sie brauchen nicht mehr länger dem Teufel zu dienen und der Sünde, wie sie es bisher tun. Sie dürfen schon diesen Heiland aufnehmen, der wartet ja auf sie. Nicht? Und Jesus kann regieren. Aber was wird das sein, wenn er wiederkommt und die Welt, die Erde regiert? Es wird gewaltig. Sehen Sie, wenn die Schleier von der anderen Dimension zerreißen und Jesus sichtbar wiederkommt in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Dreimal kommt er. Das erste Mal im Fleisch. Da wurde der Sohn Gottes Mensch. Da lag er in der Krippe. Da hing er für uns am Kreuz. Das ist sein erstes Kommen. Und der Himmelfahrt ging er zurück. Und dann kommt sein zweites Kommen im Heiligen Geist. Da sagt er, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Oh, wie in diesen Tagen der Herr Jesus anklopft. Da haben mich ein paar junge Männer so persönlich gefragt, was soll ich tun, dass ich selig werde. Nee, ich weiß von einem, der gestern Abend, die halbe Nacht und heute mit einem meiner jungen Freunde gerungen hat, bis er zum Glauben kam. Was hat Jesus angeklopft? Merken Sie das nicht? Das ist ein zweites Kommen. Bitte überhören Sie das nicht. Es ist eine große Gnade, wenn er bei Ihnen anklopft. Das ist ein zweites Kommen im Geist. Und sein drittes Kommen wird in Herrlichkeit sein, wenn die Wolken von der anderen Welt zerreißen und er in Herrlichkeit wiederkommt. Wir haben in unserem Jugendhaus, in unserem Beinehaus, einen merkwürdigen Schatz, das ist ein Bild, was künstlerisch völlig wertlos ist. Und was doch eine große Geschichte hat, da sieht man unten eine Stadt und die Wolken und darin Jesus auf einem weißen Pferd mit Diadem und die Hand erhoben mit den Wundmalen. Das war das einzige Bild, das in unserem Jugendhaus hing, bis der Krieg kam. Und eines Mittags hatten wir einen Fliegerangriff mit Brandbomben. Und dann brannte das ganze große Haus, die Hunderte von Stühlen, die Bibliothek mit Karl Mayer, was da alles war, alles brannte. Und auf einmal sehe ich, wie einer meiner jungen Männer reinrennt in den Brand. Ich denke, der ist wahnsinnig. Und dann kommt er halb vor nicht qualmte überall, kommt er raus und hat das Bild geholt. Der wiederkommende Herr. Ich sage, Mensch, da hast du recht. Sieh, wie ich zum ersten Mal in dieses Haus kam, großes Jugendhaus, nicht? Da war noch mein Vorgänger, ein Pfarrer Weigle, Jugendpfarrer. Und da habe ich ihn gefragt, warum hast du so ein komisches Bild da im großen Saal? Dann hat er gesagt, weißt du, unsere Jungs, die hören die ganze Woche das gottlose Geschwätz in Kontoren, auf dem Bau, in der Schule. Und dann denken Sie sich aus mit dem Christentum. Und dann soll Ihnen das Bild sagen, dass Jesus sieht dein ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Das hat den Jungen so einen Eindruck gemacht, dass der ins Feuer lief und das Bild rausgeholt. Der war ein Viertel schon weggebrannt. Es ist dann im Trubel des Krieges verschwunden. Ich wusste nicht, wer es mitgenommen hat. Und wer beschreibt mein Erstaunen, als vielleicht so ein halbes Jahr nach dem Krieg eine Ankunft bringt das Bild. Ich habe inzwischen einen Anstreicher repariert, neuen Rahmen dran gemacht und es wieder ausgemalt. Und jetzt hängt es bei uns im Weichel aus. Da kommen auf Leute, das Bild? Ja, ich sage, das Bild ist aber künstlerisch nicht sehr wertvoll. Ich sage, mein lieber Mann, das hat eine Geschichte. Das verkündigt Generationen von jungen Burschen im Ruhrgebiet. Dass Jesus sieht, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Er kommt wieder in Herrlichkeit. Ich kann Ihnen sagen, mich freut das. Und ich will Ihnen sagen, warum mich die Wiederkunft Jesu so freut. Sehen Sie, seitdem ich meinem Heiland gehöre, quält es mich, dass er so verachtet ist. Ach, wie viele sind hier, die gehören ihm nicht. Die hat er oft gerufen und sie schlagen sie in den Wind. Du junges Mädchen, dir ist jeder Bursche tausendmal mehr wert als sein Heiland, nicht? Nicht so? Ach, ihr Männer, ihr würdet euch ja gern bekehren, wenn ihr nicht Angst hättet vor euren Arbeitskollegen. So verachtet ist mein Heiland, dass jeder dumme Junge über ihn spotten kann und er sagt nichts. Das tut mir oft weh. Und da freue ich mich, dass der Tag kommt, wo auch der Dümmste sieht, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und je mehr die Welt dunkel wird dem Antichristen entgegengeht, desto mehr heben die Jesus-Leute ihre Häupter in die Höhe. Er kommt wieder. Der Antichrist wird staunen, dass in aller Verfolgung die Christen immer triumphierender werden, weil sie auf die Wiederkunft Jesu schauen. Da gibt es einen feinen Vers, kennen Sie den? Zion, das ist die Gemeinde Jesu, hört die Wächter singen. Das Herz tut ihr vor Freude springen. Sie wachen und stehen eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, in Gnade stark, in Wahrheit mächtig. Wir wollen einen Augenblick an die Wiederkunft Jesu denken, während der Posaunenchor diesen Vers jetzt spielt. Und 1000 Jahre auf dieser Erde regiert. Ich weiß nicht, ob das 1000 Jahre auch Bildersprache ist. Jedenfalls eine lange Zeit wird er auf Erden regieren und er kann regieren. Er kann regieren! Wird eine herrliche Friedenszeit sein. Eine herrliche Friedenszeit. Kommen vielleicht nach dem Vortrag Leute und sagen, ja, wie ist denn mit der Entrückung? Wie ist denn mit der Entrückung vor der großen Trübsal? Wie ist denn mit der ersten Auferstehung? Liebe Freunde, das sind viele Fragen. Wenn die eindeutig beantwortet wären, dann wären die Gläubigen sich längst klar darüber. Ich wünschte,
dass sie nicht so arg rumdichteln, sondern sich freuen auf die Wiederkunft unseres Heilandes. Bin ich nicht? Freuen auf die glorreiche Wiederkunft unseres Herrn. Und nun regiert er 1000 Jahre. Meine Freunde, und da wird die Bibel noch ganz kurz. Bis jetzt war alles so folgerichtig, nicht? So geht's weiter. Nachdem alle Regimenter abgewirtschaftet haben, muss mein König regieren. Und er kann's. Und nun, nach diesem segensreichen Regiment, werden die Menschen noch einmal auf die Probe gestellt, ob in diesem Regiment Jesu ihre Herzen sich verändert haben. Da heißt in der Bibel, der Teufel ist los. Und dann stellt sich heraus, dass die Masse der Menschen genauso diamantharte Herzen hat wie vorher. Es kommt zu einem Aufstand gegen Gott. Wir wollen ihn nicht. Und da kommt das Ende der Welt. Aber wirklich das Ende nicht nur dieser Erde, sondern dieser sichtbaren dreidimensionalen Welt. En atomo heißt in der Bibel, im Atom zerplatzen die Lichtsysteme und Sonnensysteme. Die Welt vergeht. Der sprach, es werde Licht und es ward Licht, der spricht nur ein Wort und die Welt vergeht. Und von jetzt ab muss ich wörtlich die Bibel zitieren. Und ich sah einen großen, weißen Thron. Und darauf saß einer. Und ich sah die Toten, beide klein und groß, stehen vor Gott. Auferstehung der Toten. Und Bücher wurden aufgetan und die Toten wurden gerichtet nach ihren Werken in den Büchern. Und das ist ein Buch, ein geheimnisvolles Buch des Lebens. Hier tauchen eine Menge Fragen auf. Die Welt vergeht noch einmal der Thron. Fragt mich einer, wo steht denn der? Dann habe ich gesagt, das lass mal Gottes Sorge sein. Deine Sorge muss sein, wie stehst du vor diesem Thron? Ne? Und die schlimmste Geschichte, die muss ich auch erzählen. Einer meiner jungen Freunde, ein Arbeiter, wurde in der Fabrik gefragt. Sage mal, soll da jeder Einzelne gerichtet werden? Aber ja. Aber denk mal, wie viele Menschen leben und gelebt haben. Das dauert ja schrecklich lange. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie lange das dauert, wie der Einzelne drankommt. Und da sagt mein junger Freund bloß, oh, wenn das Weltgericht beginnt, haben wir auch viel Zeit. Dann liegt nichts anderes mehr vor. Finde ich eine wundervolle Antwort. Dann liegt nichts anderes mehr vor. Und ich finde diese Wahrheit der Bibel grandios, dass Gott uns einzeln richtet. Da wird deutlich, wie Gott jeden von uns ernst nimmt. Wir gehen heute unter den Massen. Da spielt der Einzelne keine Rolle. Und darum nehmen wir uns selber nicht mehr ernst. Die jungen Mädels werfen ihre Reinheit und Ehre weg. Nicht die jungen Männer nehmen sich nicht ernst. Wozu das Leben ernst nehmen? Wir sind ja bloß ein Teilchen der Masse. Du, ich bitte dich, kapiere. Gott nimmt dich ganz ernst. Du bist ein Gedanke Gottes. Als Jesus starb, hat er an dich gedacht. Und Gott wird das deutlich machen, indem er dich persönlich im Gericht spricht. Versteht ihr, da wird ganz deutlich, wie Gott den einzelnen Menschen ernst nimmt. Und ihr spürt, dass ich zögere. Da steht nämlich ein furchtbares Wort. Und da steht, und wer nicht gefunden war im Buch des Lebens, der war geworfen den feurigen Pfuhl. Das heißt, es gibt eine Hölle. Und jetzt muss ich noch mal eben erzählen, was ich neulich hier im Südwestdeutschen Rundfunk mal erzählt habe. Lieben Freunde, gibt's eine Hölle?
In Norwegen ist darüber vor 3 Jahren ein toller Streit entbrannt. Da hat nämlich ein Professor Harsby im Rundfunk bei einer Morgenandacht gesagt, es kann sein, dass du morgens abends ins Bett gehst und morgens in der Hölle aufwachst. Da hat ein bekannter Journalist in der größten Zeitung geschrieben, wir sind doch nicht im Mittelalter. Wir sind doch nicht im Mittelalter. Es gibt doch keine Hölle. Das ist ja wahnsinnig. Der Professor Harsby ist ein bekannter Mann, aber sowas darf er nicht machen. Und es nahmen andere Zeitungen auf und es gab einen großen Höllenlärm. Und Professor Harsby wurde ersucht, noch einmal zu sprechen vom Rundfunk, dies halt klarzustellen. Darum ist Harsby vom Rundfunk, also das ist so ein Kerl, dessen Vorfahren waren bestimmt so Wikinger, wissen Sie, geht vom Rundfunk und sagt, es kann sein, dass du heute Abend einschläfst und morgen in der Hölle aufwachst. Nun gab also ein großes Gelärme, das sogar so laut war, dass das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel einen Artikel drüber brachte, nicht wahr? Das ist ja bestimmt die Hürde der Publicity. Und nun war ich voriges Jahr in Norwegen, in Oslo, zu Vorträgen und da war vorher eine Pressebesprechung in einem Hotel und da kam das Witzige zustande, dass ich links von mir Professor Harsby und rechts diesen Journalisten hatte, der den Streit entfesselt hatte. Das war eine interessante Position, nicht? Nun, es gab ein sehr gutes Frühstück bei der Geschichte, es ging also friedlich zu, aber dann war natürlich, nachdem sie die ersten Fragen gestellt hatten, nicht wahr, sind sie verheiratet, haben sie Kinder, sind sie geimpft und wie das so geht bei so einem Hören Sie, da kam natürlich die Frage nach der Hölle. Dann habe ich gesagt, ich bin überzeugt, dass es eine Hölle gibt. Und jetzt hören Sie mir zu, jetzt ist es sehr ernst. Aus 2 Gründen glaube ich das, dass das steht von der Verlorenheit. Der erste Grund, der ist eigentlich aus meiner Vernunft. Sehen Sie, Gott drängt sich niemand auf. Gott drängt sich niemand auf. Wenn Sie keinen Frieden mit Gott wollen, dürfen Sie es bleiben lassen. Wenn Sie kein Heiland wollen, dürfen Sie ohne ihn leben. Wenn Sie sündigen wollen, dürfen Sie es. Sie dürfen aber auch Frieden mit Gott haben, wenn es irgendwo Freiheit gibt, dann im Reiche Gottes. Gott drängt Sie nicht auf. Es gibt junge Kerle, denen habe ich beschworen, sie möchten umkehren. Sie wollen nicht. Bitte, du darfst. Bleib, wie du bist. Gott zwingt dich nicht, aber mach dir klar, dass du dann in Ewigkeit ohne Gott sein musst. Und das ist Hölle. Hölle ist nicht so die Märchenvorstellung von Teufelchen mit Schwänzen und so will ich, sondern Hölle ist, bitte es ist ernst, nicht? Hölle ist, dass man in Ewigkeit ohne Gott ist. Da möchten sie mal beten und sie können nicht. Da sind die Menschen sich ausgeliefert wie die Wölfe. Da möchten sie schreien nach Frieden, aber sie können gar nicht mehr den Namen Jesus finden. Da ruft sie keine Evangelisation mehr. Ich glaube, durch die Hölle irren sie und suchen eine Seite der Bibel und finden keine. Der andere Grund, warum ich glaube, dass es eine Hölle gibt, dass mein Heiland, der Herr Jesus, der Einzige, der Bescheid weiß, das gesagt hat. Er hat gesagt, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Ja, vor dem fürchtet euch. Wenn Jesus sagt, Vorsicht, man kann verloren gehen, dann wage ich nicht daran zu zweifeln. Und wenn ich das den Menschen sage, ich rede zu euch, weil ihr verloren geht, dann schreien die Menschen heute, ja wie? Ist das ein Gott der Liebe, der Millionen in die Hölle wirft? Ist das ein Gott der Liebe? Hören Sie gut zu, dann antworte ich Ihnen. Gott wirft Sie nicht in die Hölle. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott gibt seinen Sohn, Gott lässt ihn sterben für Sünder. Was soll er noch tun? Den Weg in die Hölle
den wählen wir uns selber. Den wählen wir uns selber. Gott bietet uns den Frieden an. Gott bietet uns Gnade an. Die Hölle wählen wir uns selber. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Darum schickt der Boten aus, wie, darum rede ich heute Abend. Sehen Sie, Weltgericht, der große weiße Thron, dessen Name nicht gefunden war im Buch des Lebens, der war geworfen in den feurigen Pool. Ich möchte auch, das stimmt nicht, darum steht da. Ne? Denn die Bibel endlich da mit einem wundervollen Ausblick. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und deren Name im Buch des Lebens stand, Bewohner dieser neuen Welt. Ich habe heute Abend noch einmal mit mir gerungen und gesagt, glaubst du es wirklich, Glembus, dass wenn du heute stirbst, aufwachst am Angesicht Jesu und wartest darauf, dass der neue Himmel und neue Erde kommt. Du kannst das nur den Leuten hier sagen, den Tausenden, wenn du es selber glaubst. Und da habe ich gedacht, es ist fast zu groß, um es zu glauben. Nicht? Aber Gottes Wort sagt es. Verstehen Sie? Und da müssen Sie mal die beiden letzten Kapitel der Offenbarung lesen, wo bloß noch in geradezu, jetzt muss ich ein Wort aus der Kunstgeschichte nehmen, in surrealistischen Bildern, nicht unsere Sprache langt nicht zu, davon gesprochen wird, wie eine neue Welt ohne Sünde aussieht, wo er sichtbar unter Menschen wohnt, wo Gott zum Ziele kommt. Damit endigt der Ausblick. Meine Freunde, ich möchte noch einen Strich um das Ganze ziehen. Alles das, was die Bibel in Zukunft sagt, ist so folgerichtig. Die Ratlosigkeit, der letzte Versuch des Antichristen, Wiederkunft Jesu, er muss siegen. Normalprobe der Menschheit, Weltgericht, neuer Himmel, Gott kommt zum Siegen. Das ist alles so folgerichtig. Jetzt muss ich gleichsam wie unter Rechenaufgaben Strich ziehen und eine Summe sagen. Sehen Sie, was mich bei diesem Bild immer so beeindruckt. Das ist, dass hier ganz deutlich wird, es reift alles aus. Es reift ein unbekehrtes Herz aus bis zur Hölle. Und es reift aus ein Herz, das sich Jesus und dem Heil erschlossen hat, reift aus bis zur neuen Welt. Und die Herrschaft Jesu, die heute so ganz klein ist, reift aus bis zur vollkommenen Welt Gottes. Welche Anfänge sind in Ihrem Leben? Es gibt am Ende bloß noch zwei Sorten von Leuten. Gerettete und Verlorene. Es ist schrecklich, wie radikal die Bibel das sagt. Es gibt am Ende nur Gerettete und Verlorene. Lieben Leute, das Christentum ist nicht ein religiöses Hobby von einem spinnigen Pfarrer. Sondern Gottes Wort sagt, am Ende gibt es Gerettete und Verlorene und hier werden die Gleise gelegt. Mein Freund Dr. Humburg, der jetzt in der Ewigkeit ist, hat einmal so eindrücklich die Sache so dargestellt. Er sagte, ich habe wie im Traum ein Bild gesehen vom Ende. Und da sah ich, so sagt die Bibel, wie der Herr Jesus die Verlorenen wegschickte. Geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ich dem Teufel und seinen Engeln. Und er sagt Humburg, das sah ich sie im Geist wegschleichen. Und ich sah, wie einer zum anderen sagt, hast du es auch gesehen? Ja, sagt er, ich hab's auch gesehen. Die Hand, die uns wegwies, war durchbohrt. Sie war auch für uns am Kreuz durchbohrt. Aber wir haben dieses Heil ja verachtet. Meine Freunde, die Hand, die euch heute Abend ruft und winkt und lockt, ist auch durchbohrt. Am Kreuz durchbohrt.
für jeden von euch. Und wo ihr auch steht, nicht ob ihr voll Zweifel seid oder voll Schuld oder selbstgerecht, diese Hände durch am Kreuz durchbohrten Hände strecken sich nach euch aus. Ich schließe mit einem Wort des Sohnes Gottes. Der steht mit ausgebreiteten Händen vor uns und sagt, kommt her zu mir alle. Jetzt sagt er nicht, ihr Katholischen oder Evangelischen. Er sagt nicht, ihr guten Leute oder ihr schlechten Leute. Er sagt nicht, ihr alten oder jungen. Sondern die einzige Bedingung ist, die ihr mühselig und beladen seid. Sehen wir das nicht? Mit Sorgen und mit Sünden. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist ein Schritt nötig, ja? Es ist ein Schritt nötig. Über eine Grenze hin. Und ich wünsche euch, dass der Geist Gottes euch so mächtig zieht. Zieht zum Sohn, zum Herrn Jesus, dass ihr diesen Schritt wirklich tun könnt. Wir wollen jetzt aus dem Liede 6 den vierten Vers singen. Ich auf den tiefsten Stufen. Lied 6, Vers 4, ich auf den tiefsten Stufen. Nochmal, ich lege hier auf die vorderste Bank all diese Fundsachen, leg sie mal dahin. Die war Schirmputterale und Schale und. Holen Sie es da bitte ab. Mit dem heutigen Abend schließen wir diese Vortragsreihe ab. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Meine Freunde, so eine Evangelisation geht zu Ende, aber eigentlich darf die nicht zu Ende gehen, sondern der Schluss muss ein Neuanfang sein. Ein Anfang, nicht? Dieser Abend muss nicht ein Ende, sondern ein Beginning sein für viele mit einem neuen Leben. Und da darf ich Ihnen ein paar Ratschläge geben. Es gibt Menschen, die sind innerlich angepackt. Sie müssen mit einem selber besprechen. Suchen Sie jemanden, von dem Sie Vertrauen haben. Ich kann das jetzt nicht heute Abend, nicht? Suchen Sie jemanden, Vertrauen haben, dass er Jesus gehört und sprechen Sie mit ihm aus. Vielleicht müssen Sie auch einfach Ihre Sünde mal bekennen. Manchmal der Spray, wenn er mal richtig auspackt und beichtet. Und dann, eins können Sie alle, Sie können dem Herrn Jesus, der eine Handbreit neben ihm ist, Ihr Herz ausschütten heute Abend. Und vielleicht muss manch einer einfach in die Stille gehen und dem Herrn Jesus sagen, sieh mal, mein ganzes Leben mit Sünde und Schande ist alles falsch gewesen, ich will mein Leben dir geben jetzt. Aber schieben Sie es nicht auf. Und dann fangen Sie an, erstens, jeden Tag eine stille Viertelstunde, wo man für sich die Bibel liest. Fangen Sie im Johannesevangelium an. Kaufen Sie ein eigenes Testament. Nicht so eine alte Familienbibel, ist ja ganz schön, aber man kauft ein modernes, neues, kleines Taschentestament, was man bei sich haben kann. Und dann liest man morgens vielleicht ein halbes Kapitel. Und dann faltet man die Hände und versucht zu beten. Jesus ist da, Sie können mit ihm reden. Fangen Sie an, dieses selbstständige Glaubensleben. Ein Stück lesen und darüber beten. Solange Sie das nicht haben, diese Verbindung mit Jesus direkt persönlich, wird es mit Ihrem Glaubensleben nichts. Bitte tun Sie das. Und dann suchen Sie Gemeinschaft. Besuchen Sie wieder Ihren Gottesdienst oder eine Gemeinschaftsstunde oder ein CVM. Aber fangen Sie an, regelmäßig in Gottes Wort zu kommen. Regelmäßig in Gottes Wort zu kommen. Es wird nichts mit dem Glaubensleben, wenn das nicht habe. Es gibt in der Jugendherberge so Ausweise, da steht Schulgruppen, so und so viel Penne, Wandergruppen und dann steht da deutsche Einzelwanderer. im Jugendherbergsausweis. Auf dem Weg zum Himmel gibt es keine deutschen Einzelwanderer, sondern bloß Gemeinschaft. Verstehen Sie? Da kann man nicht alleine laufen. Suchen Sie Gemeinschaft mit gläubigen Christen.